Ich habe den Tod vor Augen. In einer solchen Lage spricht das Herz eine andere Sprache. Es ist die Sprache der Selbsterkenntnis und der Wirklichkeit. Da gibt es kein Verstellen, kein sich was vormachen. Nichts gibt es mehr. Was das Leben einem bieten kann, ich weiß es. Habe das Leben nach allen Seiten kennengelernt. Ich wollte, ich dürfte noch einmal von vorne anfangen. Als Schlussgedanken will ich noch anfügen, dass ich die gegen mich ausgesprochene Strafe gerne auf mich nehme, habe es daher abgelehnt, ein Gnadengesuch zu machen. Vor einigen Minuten wurde mir die Vollstreckung des Todesurteils bekannt gegeben. Ich bin nach wie vor meiner Herr. Es ist mir meine Todesstunde die schönste Stunde. Verzeihen Sie mir und beten Sie für mich. Das Urteil wird morgen früh um 6 Uhr vollstreckt. Und nun leben Sie wohl. Das ist Der Scharfrichter von Amberg. Ein Crime Daheim Special. Hier erzählen wir die Geschichte von Franz Xaver Reichert. Die Geschichte eines Scharfrichters, der als königlicher Beamter um 1900 viele Menschen hingerichtet hat. Im Namen des Volkes. Oder besser gesagt, im Namen des Reiches, wie es zu Reicherts Lebzeiten noch hieß. In dieser Folge geht es um die letzte Hinrichtung, die in Amberg mit dem Fallbeil durchgeführt wurde. Der Delinquent wurde wegen eines dreifachen Mordes zum Tode verurteilt und im Hof der Frohnfeste hingerichtet. Man könnte das Geschehen auch als den Hinterkaifeck-Fall der Oberpfalz bezeichnen. Das ist Folge 5 von Der Scharfrichter von Amberg, die Gedankenwelt eines Dreifachmörders. Heute ist es so, dass wieder nur ich und mein Kollege Uli Pieler im Studio sind und wir uns einen Fall anschauen wollen, der eine ganz besondere Bedeutung im Kontext unserer Scharfrichter-Serie hat. Uli, warum ist es denn so? Warum haben wir uns diesen Fall rausgesucht?
Ja, wir haben uns gefragt, wann war eigentlich die letzte Hinrichtung mit dem Schafott in Amberg? Und da stößt man dann auf die Jahreszahl 1935. Da gab es einen Mordfall, ein Verbrechen, das wurde in Amberg verhandelt und führte eben dann auch zum Todesurteil. Und soweit wir wissen, war das dann die letzte Hinrichtung in der Frohnfeste mit der Guillotine.
In der letzten Folge haben wir auch schon über eine Hinrichtung in Amberg gesprochen. Das ist allerdings ein anderer zeitlicher Kontext. Diese Hinrichtung findet etwas früher statt. Da war unter anderem der Anlass dafür, diese zu besprechen, weil eben Franz Xaver Reichert der Scharfrichter ist, der dieses Urteil vollzieht und die Art und Weise, wie er in seinem Tagebuch über diesen Fall spricht. Wie ist es denn jetzt mit der Hinrichtung 1935? Ist es immer noch Franz Xaver Reichert, der da am Werk ist?
Denn dazu gibt es gar keinen Tagebucheintrag mehr, weil ja Franz Xaver Reichert nicht der Scharfrichter war, sondern dann sein Neffe. An den hat er das Amt weitergegeben, Johann Reichert. Johann Reichert war ja ein berüchtigter Scharfrichter in Bayern, der ganz viele Todesurteile vollstreckt hat. Und der war eben dann auch in Amberg tätig bei dieser letzten Hinrichtung. Und wir sind natürlich dann, um mehr über diesen Fall zu erfahren, ins Staatsarchiv gegangen und haben uns die Akten geben lassen. Und man sieht auch da deutlich den Unterschied zwischen diesen 30 Jahren. Bei dem früheren Fall war wenig da, war vieles noch handgeschrieben, gab es vielleicht Skizzen, die vom Tatort gezeichnet wurden. Und jetzt, etwa 30 Jahre später, sind eben schon Fotos da. Maschinengeschriebene Protokolle, alles ist viel detaillierter, viel umfangreicher. Und es sind auch ein paar Briefe dabei. Briefe, die ins Gefängnis gegangen sind oder auch die der Verurteilte eben nach Hause oder zu anderen Menschen geschickt hat.
Das war für mich tatsächlich die Stelle in der Recherche, wo mir wirklich die Augen übergegangen sind, weil diese Briefe im Originalkuvert noch in dieser Akte liegen und man wirklich anhand derer total gut nachvollziehen kann, was dieser Mensch bis zuletzt gedacht hat. Also ich glaube, wir nehmen jetzt nichts vorweg, wenn wir sagen, er wird hingerichtet, er ist der Mörder in diesem Fall und er sitzt in dieser Todeszelle, wenn man so will, und schreibt dort seine letzten Gedanken im Endeffekt auf. Auf die wollen wir natürlich auch im Laufe dieser Folge zu sprechen kommen, aber ich glaube, wir müssen am Anfang beginnen, und zwar mit der Tat und was er eigentlich verbrochen hat, um in diese Lage zu kommen, dass er in dieser Todeszelle sitzt und auf seine Hinrichtung wartet.
Steffi, vielleicht erzählst du mal, wie das Ganze abgelaufen ist und wie es überhaupt zu dieser Verurteilung kam.
Tatsächlich würde ich chronologisch vorgehen und mit dem anfangen, was in der Akte auch ganz oben lag, und das ist ein Polizeibericht. Da heißt es, dass es am 3. April 1935, das ist vormittags um 9 Uhr, in einem kleinen Ort im Landkreis Cham, in der Nähe der tschechischen Grenze, ein Anruf bei der örtlichen Polizei eingeht. Eine Frau meldet sich mit einem anonymen Hinweis. Im bewohnten Anwesen einer Familie in der Nachbarschaft rührt sich nämlich schon seit einigen Tagen nichts. Die Türen sind versperrt und sämtliche Fenster verhängt, und das kommt der Frau komisch vor. Kurz nach diesem Anruf ruft auch ein Fabrikbesitzer aus der Region bei der gleichen Polizeistation an, und der teilt mit, dass der von ihm schon seit einigen Jahren beschäftigte Rudolf Schneider seit dem 1. April nicht mehr zur Arbeit erschienen ist. Der Polizist macht sich dann daraufhin auf, um mit dem Fabrikbesitzer zu sprechen. Der erzählt ihm, dass er am Montagvormittag einen ominösen Anruf bekommen habe. Eine unbekannte Stimme soll ihm kurz mitgeteilt haben, dass Rudolf Schneider für einige Tage nicht zur Arbeit kommen würde, weil er nach Köln gefahren sei.
Und da hat sich dann die Polizei gedacht, da kann etwas nicht stimmen. Sie haben veranlasst, sich den Ort anzuschauen, haben ein paar Leute zusammengetrommelt und sind dann los. Was ist dann passiert bei diesem Einzelhof? Das war ja ein Hof an der tschechischen Grenze. Wie muss man sich das vorstellen?
Also tatsächlich ist es so, dass der Polizist sich dann gemeinsam mit dem Fabrikbesitzer in dieses Örtchen begibt. Also der Chef des Vermissten macht sich da mit auf den Weg. Das ist schon mal die erste Krux an der Geschichte. Das würde vielleicht heute nicht mehr so stattfinden. Aber sie machen sich auf und wollen dieses Anwesen eben überprüfen und sich selbst vor Ort ein Bild machen. Dort treffen sie dann auch auf diese erste Hinweisgeberin, auf diese anonyme Anruferin. Gemeinsam macht sich diese Gruppe dann auf den Weg zu dem Anwesen der Familie Schneider. Und dort ist es tatsächlich so, dass alle Türen versperrt sind und sämtliche Fenster verhangen. Vor Ort treffen sie dann auch noch auf einen Verwandten der Familie, und der vermutet zuerst mal, dass die Hausbewohner im Wald oder auf dem Feld sind. Also er sieht da jetzt noch keinen Anlass, sich Sorgen zu machen. Aber wenn man schon mal vor Ort ist, dann will man die ganze Situation dann doch genauer überprüfen. Der Polizist verschafft sich dann über eine offenstehende Stalltüre Zutritt zu dem Anwesen. Der Stall an sich, den er dort betritt, ist leer, und jetzt kommen dem Verwandten der Familie auch schon Zweifel, weil er eigentlich weiß, dass in diesem Stall zwei Kühe stehen müssten. Dass die jetzt nicht da sind, da läuten bei dem Verwandten auch die Alarmglocken. Der Polizist begibt sich dann über den Stall in den Hausflur und darüber in die Wohnstube. Wir haben es also hier mit so einem klassischen Oberpfälzer Wohnstallhaus zu tun. Das bedeutet, dass quasi früher die Tiere sehr nah bei den Menschen gelebt haben und alles unter einem Dach stattgefunden hat, weil die Tiere eben sehr wertvoll waren. Man wollte die bei sich haben, sehr nahe. Und es ist quasi so, dass der Stalltrakt nur von den Wohnräumen durch einen Flur getrennt ist und da alles sehr eng beieinander ist. Ja, der Fabrikbesitzer und der Verwandte folgen dem Polizisten dann in diese Wohnstube, und was sie da finden, ist ein Tisch, auf dem noch Tassen und Essgeschirr stehen. Da liegt noch ein halber Laib Brot rum. Außerdem liegen auf einer Bank noch Klamotten, zum Beispiel ein gestreifter Herrenanzug und eine Knickerbockerhose, und auch ein paar Schuhe steht rum. Das ganze Setting mutet also an, als wäre die Familie gerade erst vom Tisch aufgestanden. Es sieht also nicht so aus, als hätte man hier einen Urlaub oder eine Reise vorbereitet und alles verräumt, sondern es ist alles noch so, als wäre gerade jemand vom Tisch aufgestanden. Und tatsächlich ist es auch so, dass die Fenster mit Vorhängen verhängt sind. Das ist jetzt mal noch nicht so besonders, aber die Fenster, an denen quasi keine Vorhänge angebracht sind, sind mit Küchenschürzen und Herrenhemden verhängt, und das ist jetzt dann schon etwas komisch für die Anwesenden.
Also der Polizist ist mit seinen Zeugen, mit den Hinweisgebern jetzt im Wohnzimmer. Es schaut irgendwie verdächtig aus. Sie wissen, es kann irgendwas nicht stimmen. Und man muss sich vorstellen, das Haus ist klein, von dem Wohnzimmer aus gehen Türen nach links und rechts, da sind dann die anderen Räume des Hauses.
Genau, und von da aus setzen sie dann ihre Suche auch fort. Es geht nämlich weiter von der Wohnstube über eine Tür in die Schlafkammer. Die Tür ist allerdings versperrt und der Polizist muss sie mit Gewalt aufbrechen. In der Kammer stehen zwei Betten nebeneinander und der Polizist durchwühlt erstmal diese Betten und durchsucht quasi das Bettzeug. Und als er sich umdreht, bemerkt er dann über der Türschwelle eine aufgetrocknete, etwa einen Meter lange Blutspur. Und dann ist es soweit, dass er tatsächlich unters Bett schaut und dort findet er die Leiche der 44 Jahre alten Sophie Schneider. Die Frau ist mit einem weißen Leinentuch überdeckt und liegt mit dem Gesicht in einer Blutlache. Sie ist vollständig bekleidet und trägt auch noch ihre Schuhe. Der Polizist verständigt dann die anderen beiden Männer, die noch in der Wohnstube stehen, und geht zurück in den Hausgang auf der Suche nach den anderen Bewohnern des Hauses. In dem Gang steht ein Backofen und da wartet jetzt die nächste Überraschung auf ihn, denn auf diesem Ofen liegt ein blutbeflecktes Handbeil und natürlich bringt der Polizist das Ganze in einen Zusammenhang, dass da eine mögliche Tatwaffe liegt. Ja, und in dieser Verlängerung des Hausgangs, also wie du schon richtig gesagt hast, von diesem Gang aus gehen verschiedene Türen ab und das Haus ist allgemein sehr klein und miteinander verbunden. Und von diesem Gang aus führt jetzt eine Tür in eine weitere Kammer, die ebenfalls versperrt ist. Auch die Tür bricht der Polizist auf. Da steht auch ein Bett drin und auch neben diesem Bett findet er eine Blutlache und ein altes blutiges Frauenhemd, aber keine Person quasi. Aber auch in dieser Kammer sind wieder die Fenster mit Vorhängen verhangen. Von dieser Tür aus führt eine weitere Tür in einen Kellerraum, in dem die Familie Kartoffeln lagert. Und in der Ecke liegt die Leiche des 17 Jahre alten Rudolf Schneider mit dem Gesicht auf dem Boden. Der junge Mann ist ebenfalls vollständig bekleidet, trägt aber keine Schuhe mehr. Über seinem Kopf befindet sich ein blutiges Leinentuch und sein Rücken ist mit einer Winterjoppe zugedeckt. Außerdem liegt links neben ihm und halb auf seinem Rücken auch noch eine andere Tote. Das ist die 79-jährige Großmutter von Rudolf Schneider und die Mutter von Sophie Schneider, Theresia. Sie liegt auch mit dem Gesicht auf dem Boden. Sie ist ebenfalls vollständig bekleidet, hat ihre Sonntagstracht an, aber ihr Kopf und ihr Oberkörper sind mit einem schwarzen Schaltuch umwickelt.
Also, wenn ich jetzt das nochmal rekapituliere, wir haben es mit drei Todesopfern zu tun. In welchem Verwandtschaftsverhältnis stehen die zueinander? Das, glaube ich, waren Oma, Mutter und Enkel, ne?
Genau, also es ist quasi die Oma, ist die Theresia Schneider, ihre Tochter ist die Sophie Schneider und der uneheliche Sohn ist der Rudolf. Und alle drei sind jetzt quasi in diesem Haus. Die beiden, also Großmutter und Enkel, liegen in einem Raum und die Mutter des toten Jungen liegt in ihrer eigenen Schlafkammer.
Der Polizist und die, die ihn begleiten, haben jetzt das Haus abgesucht, haben drei Leichen gefunden. Und was kommt jetzt? Was machen die jetzt?
Ja, die sind natürlich im Ausnahmezustand und der Polizist beauftragt den Verwandten der Familie damit, erstmal alles unverändert zu lassen und niemanden auf das Anwesen gehen zu lassen, damit keine potenziellen Spuren zertreten oder zerstört werden. Sie warten quasi dann auf das Eintreffen der Gerichtskommission. Die wird von einer Zollstelle aus informiert. Da geht dieser Beamte hin und sagt seinen Kollegen Bescheid, was da passiert ist, ruft quasi auf dieser Gendarmeriestation an, von der aus er gekommen ist. Und von dort aus wird dann die Gerichtskommission verständigt. Die treffen dann auch relativ schnell ein. Die sind dann schon um 10.30 Uhr vor Ort. Um 9 Uhr haben die ja angefangen, da diesen, das wussten sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber Tatort abzusuchen nach den Vermissten und jetzt 1,5 Stunden später ist quasi schon die große Maschinerie angelaufen. Da werden dann noch erstmals die drei Leichen genauer betrachtet. Dazu wird zum Beispiel die tote Sophie Schneider aus der Schlafkammer in die Wohnstube getragen und erstmal muss ihr anwesender Bruder, das ist der Verwandte, von dem wir die ganze Zeit sprechen, sie identifizieren. Was die Gerichtskommission dort feststellt, ist, dass sie einen kurzen, dicken Strick um den Hals gelegt hat, der tiefe Rinnen in ihrem Hals hinterlassen hat. Außerdem hat sie am Hinterkopf und an der linken Kopfseite Merkmale von Hieben, die ihr mutmaßlich mit einem scharfen Gegenstand beigebracht wurden. Rudolf Schneider hat einen ganz ähnlichen Strick um den Hals und weist auch ähnliche Würgemale auf. Sonst hat er keine weiteren erkennbaren Verletzungen zumindest. Die Großmutter hingegen hat einen zertrümmerten Schädel. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses stellen die Beamten dann fest, dass außer den beiden Kühen und einem geringen Geldbetrag augenscheinlich nichts wirklich fehlt. Spuren der Tiere lassen sich nicht mehr wirklich feststellen, weil es in den Tagen zwischen dem letzten Lebenszeichen der Familie und dem jetzigen Auffinden der Leichen geschneit hat und auch wiederholt stark geregnet hat. Also man kann nicht nachvollziehen, in welche Richtung diese Tiere vom Haus möglicherweise fortgeführt wurden. Und man könnte dann ja diese Spuren verfolgen. Das lassen quasi die Wetterbedingungen da dort nicht zu. Man hat also erstmal keinen Anhaltspunkt, was auf diesem Hof passiert sein könnte. Man hat diese drei Leichen und diese vermissten Kühe und das ist die Ausgangssituation für die weiteren Ermittlungen.
Wenn sowas passiert, dann macht es natürlich in der ganzen Umgebung sofort die Runde. Das verbreitet sich ja wie ein Lauffeuer, so eine Nachricht. Und dann melden sich auch Zeugen oder Leute, die vielleicht was gesehen haben wollen. Und das war in diesem Fall auch so. Also es haben sich wohl gleich Menschen gemeldet bei der Polizei mit Hinweisen.
Ja, und da kann man jetzt schon wieder den Bezug auch zu unserem vorherigen Fall ziehen. Denn da war es ja auch so, dass aus der Bevölkerung Hinweise kamen und hier ist es eben ganz genauso, dass nämlich jemand im Dorf eine Sichtung gemacht hat, und zwar, dass der ledige und wegen Brandstiftung bereits vorbestrafte Arbeiter Maximilian Schneider an dem Samstag, die Leichen werden am Mittwoch aufgefunden und diese Beobachtung findet am Samstag, den 30. März 1935 statt, und da hat er eben diese Person, die ihm ja zwar schon bekannt ist, aber die nicht zu der Dorfgemeinschaft gehört, ist ihm da quasi aufgefallen. Und dieser Maximilian Schneider ist ein Verwandter der getöteten Familie. Und da gibt es ein markantes Zitat aus dem Polizeibericht. Da steht nämlich, diese Mitteilung begründet den Verdacht der Täterschaft sofort.
Also muss dieser Verdächtige eine Vorgeschichte gehabt haben. Die Leute haben ihn gekannt. Er hatte wohl auch Kontakt zu seiner Verwandtschaft öfter mal. Und das hat ihn sofort verdächtig gemacht.
Genau, und es kommen noch weitere Aussagen, die dann quasi belegen, dass er an diesem Wochenende, also Samstag und Sonntag, von mehreren Personen um dieses Haus herum oder sogar im Haus auch selber gesehen worden ist und deswegen seine Anwesenheit da dort durch Zeugen belegt ist. Und das kommt den Menschen eben total komisch vor, weil der ja nicht permanent anwesend ist und irgendwie permanent zu diesem Familienverbund gehört, sondern er ist da, er ist wieder weg und auf einmal liegen seine Verwandten tot in ihrem eigenen Haus. Also da ist einfach schnell der Verdacht da, dass er damit was zu tun haben könnte. Und dann wissen die Leute im Ort natürlich auch, dass er bereits vorbestraft ist und zwar einschlägig vorbestraft ist. Und da machen dann viele diesen schnellen Gedankensprung und sagen, naja, da wird schon irgendwie eine Verbindung da sein zwischen Tat und der Sichtung.
Also die Polizei hat jetzt natürlich das eine Ziel, diesen Verdächtigen zu finden. Sie müssen mit ihm reden, sie müssen ihn befragen und sie tun natürlich alles, dass sie ihm auf die Schliche kommen. Kurze Zeit später ist es auch gelungen. Erzählst du, wo sie ihn gefunden haben und wie das ging?
Genau, also dieser Maximilian Schneider, der wird dann schon am Nachmittag des 3. April 1935 in Augsburg verhaftet und dort wird er auf die örtliche Polizeistation gebracht und später dann auch gleich ins Untersuchungsgefängnis. Und am 4. April, also schon einen Tag später, einen Tag nach dem Fund der Leichen, muss man sagen, wird er dort dann im Beisein eines Staatsanwalts, zweier Hauptwachtmeister und eines Kriminalkommissars vernommen. Und dieses Protokoll dieser beschuldigten Vernehmung ist eben eine wahnsinnig stabile Quelle, um jetzt nachzuvollziehen, was aus seiner Sicht denn passiert sein könnte. Und ich kann gleich vorwegnehmen, er hält nicht wahnsinnig hinterm Berg damit, dass er tatsächlich auch der Täter ist. Also es ist schon bemerkenswert, dass innerhalb von wenigen Stunden, muss man sagen, die Polizei diesen Täter gefasst hat, obwohl er ja versucht hat, von diesem Tatort wegzukommen und sich auch nicht der Polizei gestellt hat, sondern bis nach Augsburg gekommen ist, aber eben dort relativ schnell dingfest gemacht werden konnte.
Und dieses Protokoll liegt vor, das ist in den Akten des Staatsarchivs, mehrere Seiten lang, und darin schüttet er quasi ja sein Herz aus. Da sagt er, was er getan hat angeblich, warum er es gemacht hat, und er liefert auch gleich ein Motiv dazu, glaube ich.
Genau, ich finde es einschlägig, weil dieses Protokoll beginnt mit dem Satz zur Sache, Doppelpunkt, und dann ist es eigentlich ein einziges direktes Zitat, was da auf 25 Seiten oder so folgt. Also der redet wie ein Wasserfall, das sprudelt aus dem raus, da gibt es auch keine Zwischenfrage und nix. Das kommt einfach aus ihm raus. Und er fängt dann quasi mit dem Satz an: Ich habe gestern Nachmittag, als ich nach meiner Festnahme auf die Polizeidirektion Augsburg gebracht wurde, zu einem anwesenden Beamten, ohne dass ich nach etwas gefragt oder mir irgendetwas gesagt wurde, aus mir heraus erklärt: Sie werden wissen, um was es sich dreht. Ich habe einen Mord begangen. Ich habe 3 Personen mit einem Beil erschlagen. Ich bleibe auch heute bei dieser Aussage. Das Liebste wäre mir, wenn ich gleich erschossen werde. Ich sage alles, meinen Kopf kostet es sowieso. Und genau das tut er dann. Er sagt alles, was er weiß. Es geht dann weiter damit: Ich habe am Sonntag, den 31. März, in der Zeit zwischen 10:30 und 11:30 meine Tante Theresia Schneider und deren Tochter sowie deren außerehelichen Sohn nacheinander mit einem Beil so lange auf den Kopf geschlagen, bis sie tot waren. Ich hatte die Absicht, sie zu töten, und zwar sie deshalb ums Leben zu bringen, weil sie mich am Samstag, 30. März 1935, als ich bei ihnen Unterkunft haben wollte, aus dem Haus gewiesen haben. Ich hatte auf das hin den Gedanken, mich zu rächen, und wollte die Rache üben, indem ich sie alle 3 töte. Ich habe sie dann auch meuchlings ermordet.
Der das zu Protokoll gibt, der beschreibt es sehr eindrücklich, scheint aber auch sehr wortgewandt zu sein. Mit wem haben wir es da zu tun? Wie alt ist der? Wie sieht der aus? Es waren ja auch Bilder dabei in den Akten.
Also wie gesagt, wir haben es hier mit Maximilian Schneider zu tun. Der ist geboren am 17. Juli 1910 im Landkreis Cham. Das bedeutet, der ist zum Tatzeitpunkt erst 24 Jahre alt. Der ist arbeitsloser Schreiner, Sohn eines Landwirtsehepaars. Sein Vater ist zu dem Zeitpunkt bereits verstorben und die Mutter wieder verheiratet. Und er hat mehrere Geschwister. Also es ist nicht so, dass der jetzt aus dem Bildungsbürgertum kommt, sondern das ist eine Arbeiter-, Bauern-, Handwerkerfamilie. Aber er ist zu dem Zeitpunkt eben arbeitslos, und das werden wir dann im weiteren Verlauf auch noch hören. Er ist nicht unbedingt sattelfest und steht mit beiden Beinen im Leben, sondern es ist schon ein Herumtreiber. Wenn ich mir sein Bild so anschaue, dann sehe ich einen gut gekleideten jungen Mann, wobei ich sagen muss, er sieht deutlich älter aus als seine 24. Er hat einen sehr strengen Blick auf den Fotos, was jetzt aber wahrscheinlich auch dem Zeitgeist entspricht. Er hat an den Seiten sehr kurz geschorene Haare und so ein bisschen wie einen Fukuhila in der Mitte. Er trägt Krawatte, Anzug, ein schmales Gesicht, eine große Nase, ein sehr schmaler Mund, und von der Kleidung her sieht er vielleicht ein bisschen aus tatsächlich wie einer von den Peaky Blinders. Wer diese Netflix-Serie kennt, weiß, was ich meine. Er trägt auf einem anderen Foto zum Beispiel auch so einen langen schwarzen Lackmantel. Also er sieht schon gepflegt aus, aber trotzdem auch schon etwas verhärmt, so vom ganzen Gesichtsausdruck. Er sieht jetzt nicht aus, wie 24-jährige Männer heute ausschauen. Aber was eben auch eine krasse Diskrepanz ist, ist dieses Foto und diese Aussage, die er da tätigt, weil er ja wirklich kaltblütig zu Protokoll gibt: Ja, ich habe sie alle erschlagen und es war aus Rache und es ist mir egal, was mit meinem Leben jetzt passiert. Und so eine Aussage von einem 24 Jahre alten Mann zu hören, ist schon besonders, würde ich sagen.
Jetzt ist ja dieses Vernehmungsprotokoll 25 Seiten lang. Und darin schildert er detailliert, was in ihm vorgegangen ist. Magst du mal nacherzählen, was ihn da angetrieben hat und was er da zu Papier bringen ließ?
Also nachdem er quasi bestätigt, dass er der Täter ist, beginnt er erstmal damit, die zeitlichen Abläufe zu erklären. Er sagt in seinem Protokoll, dass er quasi am 30. März um 6.35 Uhr morgens mit dem Zug aus der Nähe von Augsburg über Regensburg und Schwandorf in den Landkreis Cham gefahren ist. Er kommt deswegen in den Landkreis Cham, weil er am Montag, den 1. April, einen Termin beim dortigen Amtsgericht hat, wegen einer früheren Strafe, die er eigentlich noch verbüßen müsste. Aber er möchte quasi mit dem Gericht verhandeln, dass er vielleicht doch eine Entschädigungszahlung dafür tätigen kann oder etwas anderes ableisten kann, aber auf jeden Fall nicht mehr einsitzen muss. Er kommt aber an diesem Tag dann erst um 17 Uhr in diesem Örtchen an. Und das Erste, was er macht, weil eben die Behörde schon geschlossen hat, ist, er besucht das Grab seines verstorbenen Vaters. Auf dem Friedhof hält er sich ungefähr 1,5 Stunden auf und gegen 18.30 Uhr macht er sich dann direkt auf den Weg zum Anwesen seiner Tante und kommt dort gegen 20 Uhr an. Und diese Tante ist eben die tote Theresia Schneider, von der wir schon gesprochen haben. Er tritt dann in das offenstehende Haus ein, als er dort ankommt. Seine Tante, ihre Tochter und der Enkel seiner Tante sind quasi anwesend. Und er sagt dann, dass er erst nicht von ihnen erkannt wird. Doch als er dann seinen Namen nennt, soll die Tante gesagt haben, was willst du bei uns? Er sei hier in der Gegend als Verbrecher bekannt. Er soll die Wohnung sofort verlassen. Und diese Konfrontation bringt ihn dann ziemlich aus der Fassung. Er beschreibt dann, dass er das Haus verlässt und während der ganzen Nacht durch die Gegend streunt, Zitat, ich fasste dann den Gedanken im Laufe der Nacht, dass ich mich rächen und sie töten will. Er beschreibt dann auch, dass der Hass gegen die Familie Schneider bei einzelnen Familienmitgliedern schon lange gärt. Er selber beschreibt, dass er auch von Kindheit an einen Hass gegen diese Familie empfunden habe. Es ist nämlich so, dass sein Bruder eine andere Tochter von Theresia Schneider hofiert habe. Und dafür habe dieser Bruder einiges an Geld gebraucht. Und jetzt ist es so, dass sein Bruder ihn quasi zwingt, von den gemeinsamen Eltern Geld zu stehlen, damit er dieses Mädchen eben hofieren kann. Und Maximilian Schneider gibt dann zu Protokoll, dieses Wegnehmen hat mich ruiniert. Ich war infolge der Entwendung meinen Eltern schon verhasst und war dadurch der Grundstein zum Unehrlichen schon gelegt. Wenn sie mich bei sich aufgenommen hätten, wäre nichts vorgekommen. Weil sie mich aber nicht aufgenommen haben, kam der Hass wieder zum Vorschein. Außerdem sollen die Schneiders Maximilians Mutter einst aus dem Haus und von dem Anwesen vertrieben haben. Also er wirft quasi den Blick zurück und beschreibt da Dinge, die in seiner frühen Kindheit und Jugend passiert sein sollen und die quasi von Anfang an ihm diese Familie verhasst gemacht haben und dass die im Grunde auch Schuld an seiner schwierigen Laufbahn sind und dass er irgendwann tatsächlich auch zum Verbrecher geworden ist. Also er schiebt die Schuld quasi von sich auf andere. Um 9 Uhr morgens, nachdem er die ganze Nacht durch den Wald gelaufen ist, ist er dann fest entschlossen, in dieses Haus zurückzukehren und die Familie zu konfrontieren und sie quasi zu fragen, warum sie ihm das alles angetan haben. Und er hat dann auch schon den festen Entschluss, diese drei zu töten, und zwar aus Rache. Das ist das Motiv, das er immer wieder betont. Weil die Tür des Hauses aber verschlossen ist, gelangt Maximilian dann über die Scheune und über den Dachboden ins Innere des Hauses. Als er feststellt, dass niemand zu Hause ist, will er auf die Familie warten. Im Hausgang findet er dann in der Nähe des Ofens dieses besagte Beil, was auch später wieder auf diesem Ofen liegen wird. Und er beschließt, dass er die drei Verwandten damit töten will. Er geht dann weiter in die Wohnstube hinein und überlegt sich, dass er sich in der angrenzenden Schlafkammer verstecken könnte, um nicht gleich entdeckt zu werden. Weiter fasst er den Plan, dass er der ersten eintretenden Person ein Betttuch über den Kopf werfen könnte, um sie so quasi außer Gefecht zu setzen. Denn wenn noch jemand hinter dieser Person mit eintreten würde, dann hätte er es quasi nicht gleich mit zwei Personen zu tun, sondern eine wäre handlungsunfähig gemacht und er könnte sich quasi erstmal die andere Person zur Brust nehmen. Also er schmiedet da wirklich Pläne, wie er diese drei töten kann. Man kann hier nicht davon sprechen, dass er das im Affekt tut.
Also wir stellen uns das bildlich vor. Es ist ein Einzelhof, 1935 an der tschechischen Grenze. Das Haus ist verlassen, es ist Sonntagvormittag. Die Familie ist wahrscheinlich beim Kirchgang und der Mörder lauert quasi schon hinter der Tür.
Ist eine absolute Horrorvorstellung, wie ich finde, weil das bedient so viele Schreckensbilder. Dieses Gefühl, wenn du in ein stilles und dunkles Haus zurückkommst und das Gefühl hast, da ist irgendjemand da, der auf dich wartet. Und in dem Fall ist es dann auch tatsächlich so. Ich finde, das ist ein Horrorbild.
Wer von den dreien kehrt als erster zurück und wie geht er dann vor?
Also die erste, die zurückkommt, ist quasi die Tochter der Theresia Schneider, also die Sophie. Die kommt gegen 9:30 zurück vom Kirchgang, wie du ganz richtig gedacht hast, dass das in der Oberpfalz so stattfindet. Und er sieht sie zunächst mal am Fenster vorbeigehen. Also er ist unmittelbar darauf vorbereitet, dass sie jetzt gleich kommt, weil er sie eben schon sieht. Und wenig später kommt die Frau dann auch in ihre Schlafkammer, in der Maximilian Schneider auf sie lauert. Er wirft ihr dann, wie er das auch geplant hatte, dieses Betttuch über den Kopf, greift das Beil, das er sich bereitgelegt hat, und schlägt mehrmals mit der breiten Seite der Waffe zu. Die Frau bricht gleich beim ersten Schlag zusammen. Maximilian nimmt dann eine Wäscheleine, die an der Wand hängt, und legt sie der Verletzten um den Hals und zieht so lange zu, bis er eben keinen Laut mehr vernimmt. Dann zieht er sie halb unter das Bett, weil er sonst nämlich die Tür nicht mehr aufmachen hätte können und er dann die Kammer quasi nicht hätte verlassen können. Und mit Sicherheit auch, weil er die Leiche wahrscheinlich vor den Augen der anderen zumindest halbwegs verstecken wollte. Er gibt dann zu Protokoll, warum er nach dieser Tötung nicht aufgehört hat, weil es hat sich mit Sicherheit auch eine gewisse Wut entladen, aber er konnte nicht aufhören. Er hätte ja abbrechen können und sagen können, ich muss jetzt die anderen Familienmitglieder nicht auch noch töten, oder er wäre von seiner eigenen Handlung so schockiert gewesen, dass er aufgehört hätte. Aber er macht ganz strukturiert weiter. Er sagt nämlich, wenn die anderen heimgekommen wären, dann hätten sie gleich gewusst, dass ich es gewesen bin. Das sollten sie aber nicht wissen, weil er eigentlich nach dieser Vollbringung der Tat plant, über die Grenze nach Tschechien zu fliehen. Und jetzt kommt ihm langsam der Gedanke, dass er diese Flucht ja auch irgendwie finanzieren muss. Und da fasst er den Gedanken, das Vieh im Stall zu verkaufen. Das ist deswegen wichtig, weil er die ganze Zeit später, als ihm dieser Raubmord unterstellt wird, und er ist ja auch dann wegen einem Raubmord angeklagt, immer wieder betont, nein, ich habe das nicht aus Habgier getan, sondern ich habe das aus Rache getan. Das ist ihm irgendwie aus irgendeinem Grund ganz wichtig, nicht als Raubmörder hingestellt zu werden. Also betont er hier, dass er erst nach der Tötung überhaupt auf den Gedanken kommt, diese Kühe verkaufen zu können. Er bleibt dann in der Wohnstube und beobachtet von dort aus die Fenster, ob sich dann jemand dem Haus nähert. Er wartet also tatsächlich wieder, wie bei Sophie schon, darauf, dass jemand nach Hause kommt.
Und das ist dann auch bald der Fall. Die Leute kommen zeitversetzt nach Hause. Wer war der Zweite, der die Tür betreten hat?
Das ist jetzt quasi dann der Sohn dieser eben getöteten Sophie, der Rudolf. Der kommt zwischen 11 und 11.15 Uhr nach Hause. Maximilian sieht ihn wieder durchs Fenster, wie er sich dem Haus nähert, und wartet im Hausflur auf ihn. Auf halbem Weg treffen die beiden dann dort aufeinander. Maximilian packt Rudolf mit der linken Hand an der Brust und versetzt ihm gleichzeitig einen Schlag seitlich gegen den Kopf. Rudolf denkt, dass sein Verwandter ihn ausrauben will, und wirft offenbar noch Geld vor die Füße von Maximilian. Der hält ihn aber weiter fest und schlägt auch mehrfach mit dem Beil auf seinen Kopf ein. Und dann schleppt er ihn eben in den Kellerraum, wirft ihm ein Tuch über den Kopf und erdrosselt ihn ebenfalls mit einer Wäscheleine, die er im Haus gefunden hat.
Und schon kurze Zeit später kam dann die dritte Bewohnerin. Das ist dann die Oma, das älteste Opfer.
Genau, die kommt relativ zeitnah mit dem Rudolf. Also kaum ist der Maximilian mit der Tötung von dem Rudolf fertig, steht quasi schon die Theresia in der Tür. Und Maximilian trifft mit dem Beil in der Hand im Hausflur auf sie, als er gerade aus der hinteren Kammer eben kommt, wo er den Rudolf abgelegt hat. Es kommt angeblich zwischen den beiden noch zu einem kurzen Wortgefecht, in dem Theresia ihm androht, dass sie ihn der Polizei melden will. Und er schlägt dann mehrfach mit dem Beil auf den Kopf ein und schleift sie anschließend in den Kellerraum, wo eben schon die Leiche ihres Enkels liegt. Und auch ihr legt er ein Tuch über den Kopf. Das macht er vermutlich deswegen, weil die Theresia richtig zugerichtet ist und die Verletzungen so schwer sind, dass er das wohl auch verbergen will. Zumindest sagt er das gegenüber der Polizei so aus. Ich finde, man merkt, dass sich der Hass des Maximilian Schneider vor allem gegen die Großmutter richtet, weil sich da diese ganze Wut entlädt. Klar, er geht bei den anderen auch so vor, dass er sie erstmal handlungsunfähig macht, indem er ihnen mit dem Ball gegen den Kopf schlägt, aber im Prinzip erdrosselt er die dann ja. Und bei der Theresia entlädt sich seine ganze Wut und er schlägt einfach wirklich mit voller Wucht mit diesem Beil auf ihren Schädel ein. Also da sieht man einfach, dass sie das eigentliche Ziel seiner Wut ist. Er betont ja auch in diesem Protokoll immer wieder, dass sie diejenige ist, die sagt, er ist der Verbrecher und er soll aus ihrem Haus verschwinden und so weiter. Also da ist schon zielgerichtet eigentlich gegen sie und die anderen sind meiner Meinung nach Opfer, die er beseitigen muss, damit nicht sofort klar wird, wer der Täter ist.
Jetzt hat er die Taten vollbracht, er könnte jetzt gehen, er könnte jetzt flüchten, überhastet abhauen, aber er tut es nicht, er entscheidet sich anders.
Ja, und er geht wieder total strukturiert vor. Also er beginnt erstmal damit, das Haus aufzuräumen und die Wertgegenstände einzusammeln. Also zum Beispiel Geld aus der Markttasche, die Theresia bei sich hatte. Er geht dann zum Brunnen Wasser holen, er sucht sich im Haus Putzlumpen zusammen, er verwischt die Blutspuren, nicht besonders gut, weil die werden ja später von der Polizei gefunden, aber er versucht zumindest seine Spuren zu beseitigen und das betreibt er so lange, bis es 12 Uhr mittags ist. Und jetzt passiert etwas, womit er, glaube ich, nicht gerechnet hat, denn es kommen nämlich zwei Frauen nacheinander zu dem Haus. Beide wollen zu der Sophie Schneider, das sind Freundinnen von ihr. Eine hat unter anderem auch ihr Fahrrad dabei, dass die Frau sich von ihr geliehen hatte. Eine kann er unter einem Vorwand noch vor dem Haus abfangen und sie abwimmeln, aber die andere kommt tatsächlich bis in die Wohnstube des Hauses. Also die ist ganz nah dran am Tatort. Die kann er aber dann auch vertrösten und erzählt ihr, dass die Familie Schneider jetzt wohl nach Köln gefahren sei, weil die Ehefrau des Sohnes, der dort lebt, erkrankt sei und die müssen da jetzt irgendwie aushelfen. Und um 12:30 füttert er dann das Vieh und bereitet sich erstmal Mittagessen zu. Also er scheint keine große Eile zu haben, da dort wegzukommen oder dass es ihn irgendwie vor seinen eigenen Taten graut, sondern er verbringt da erstmal Zeit. Es geht dann auch so weiter, er wechselt dann erstmal Klamotten und Schuhe, deswegen hat unter anderem der Rudolf keine Schuhe mehr an, weil er sich die eben unter den Nagel reißt. Er durchwühlt Schränke und Schübe, steckt Fotografien ein von Personen, die er irgendwie kennt. Er verhängt dann die Fenster, so wie der Tatort dann am Ende auch aufgefunden wird. Interessant ist auch, er verschließt dann alle Türen und nimmt sämtliche Schlüssel mit. Also er trifft so Vorkehrungen, damit die Leichen nicht sofort gefunden werden können, aber auch nur so Halbseiten. Und gegen 16:30 fährt er dann mit Rudolfs Fahrrad in die nächstgrößere Stadt und verbringt dann dort erstmal 2-3 Stunden in der Wirtschaft und fährt dann sogar noch weiter in den nächsten Ort und geht dort auch nochmal ins Wirtshaus. Um 12 Uhr nachts fährt er dann zurück in das Örtchen und an den Tatort und total makaber, er geht dann erstmal in die Schlafkammer, da wo die Leiche von der Sophie so halb unter dem Bett liegt, um sich die dort stehende Milch zu holen. Er legt sich dann auf die Chaiselongue in der Wohnstube und schläft da erstmal ein paar Stunden, so von 12:30 bis 16:30 ungefähr. Dann füttert er wieder die Kühe. Und gegen 6 Uhr macht er sich dann auf in den Nachbarort, um jemanden zu finden, der ihm die beiden Kühe abkaufen würde.
Also man muss sich das mal vorstellen, der richtet sich da quasi häuslich ein. Er könnte gehen, tut's aber nicht, entscheidet sich irgendwie dafür, jetzt erstmal zu schauen, was verwertbar ist, mal zu überlegen, was will ich eigentlich und bleibt dann einfach auf dem Hof und wohnt da quasi jetzt erstmal, zumindest für ein paar Stunden. Oder für Tage?
Ich finde auch total makaber, dass er sich da Essen zubereitet, dass er sich da neben der Leiche, die ja wirklich auch schlimm zugerichtet ist, dass er sich da die Milch holt und so tut und schlafen kann, dass er da an diesem Ort sich niederlegt und schläft. Also das ist an Kaltblütigkeit kaum zu übertreffen, aber irgendwie versucht er da noch einen Plan zu fassen. Und das tut er dann auch, denn er hat ja versucht, diese Kühe loszuwerden. Und das schafft er dann auch. Er kehrt dann nochmal zu dem Haus zurück. Das ist dann 7 Uhr morgens an dem Montag. Da kehrt er nochmal zurück, um die Tiere dann in die nächstgrößere Stadt zu treiben. Und da kommt er dann mit einem Viehhändler überein und der Mann gibt ihm 400 Reichsmark für diese beiden Kühe. Davon kaufte sich dann in der nächsten Stadt 2 Koffer, 4 Hemden, Unterhosen, 2 Paar Schuhe und 2 Paar Socken. Also er staffiert sich richtig aus, er lässt sich's richtig gut gehen. Und er ändert dann ganz spontan seinen Plan, den er eigentlich gefasst hatte, nämlich nach Tschechien zu fliehen. Und er denkt sich, er kehrt jetzt einfach wieder in die Nähe von Augsburg zurück und macht sich dann noch ein paar Tage ein schönes Leben. Und entweder begeht er dann Selbstmord oder die Polizei fasst ihn halt. Er sagt im Protokoll, erwischen tun sie mich sowieso.
In der Nähe von Augsburg, da liegt ja auch der Ort hinter Kaifeck und da gab es so einen ähnlichen Fall. Zumindest denkt man da unweigerlich dran, wenn man die Geschichte so hört. Es war auch ein Einödhof. Ich glaube, da gab es 6 Tote. Der Täter wurde nie gefasst und der hat sich in das Haus geschlichen, die nacheinander niedergemeuchelt und auch noch eine Zeit lang dann auf dem Hof gelebt und unter anderem auch die Tiere versorgt. Irgendwie kommt einem das ganz ähnlich vor, was da im Bayerischen Wald passiert ist. Und weil der Täter von Hinterkaifeck nie gefunden worden ist, gab es sogar Theorien, die den Fall von dort in der Nähe von Augsburg mit dem Fall im Bayerischen Wald in Verbindung gebracht haben. Passt natürlich jetzt nicht vom Alter her unseres Verdächtigen, weil dann hätte er zum Zeitpunkt des Falles von Hinterkaifeck, wäre ja noch ein Kind gewesen. Aber trotzdem, man hat ja nichts unversucht gelassen, es hätte auch nicht der Täter sein können, sondern ein anderer. Die Vorgehensweise war ähnlich.
Also ich finde auch, dass das quasi der Hinterkaifeck-Fall der Oberpfalz sein könnte, was wir hier erleben. Allerdings ist es ja bei Hinterkaifeck so, dass der Täter nie gefasst worden ist. Es gibt ja diese Spekulationen, wer es gewesen sein könnte, aber belegt ist dahingehend nichts. Bei uns ist es ganz anders, denn der Fall ist ja quasi wenige Stunden, nachdem die Tat passiert ist, aufgeklärt, weil der Täter sich einfach so umfassend dazu äußert. Und das macht er jetzt auch weiter, denn jetzt kommt die Lösung dieses ominösen Anrufes, der bei dem Fabrikbesitzer eingegangen ist. Das war nämlich unser Maximilian Schneider. Der ruft von einem öffentlichen Fernsprecher aus diesen Fabrikbesitzer an. In dieser Fabrik hat der Rudolf Schneider gearbeitet und gibt da zu Protokoll, dass er nach Köln gefahren sei, um seinem Onkel zu helfen. Und das ist die Erklärung dafür, warum er nicht in die Arbeit kommen kann. Anschließend kauft Maximilian Schneider sich eine Zugfahrkarte zurück in die Nähe von Augsburg und fährt um 12.45 Uhr vom Landkreis Cham aus zurück in die Nähe von Augsburg und kommt dort um 20.37 Uhr an.
Da kommt er am Abend an. Er kommt gut ausstaffiert an. Er hat ja jetzt eine Menge Geld, hat sich auch Klamotten gekauft, hat auch noch diverse andere Dinge gekauft und er hat dort was am Laufen.
Ja, also man kann nicht anders sagen, als dass er jetzt nochmal richtig auf die 12 hauen will. Er geht nämlich direkt anschließend in ein Wirtshaus in den Bayerischen Löwen und dort trifft er sich mit einer 22-jährigen Frau, die er erst seit kurzem kennt, nämlich erst seit Ende März tatsächlich und auch erst seit einer Woche und übernachtet dann bei ihr anschließend und bei ihrer Familie. Und am Dienstag, den 2. April, verlobt er sich mit dieser Bekanntschaft. Es gibt sogar noch Ankündigungskarten dieser Verlobung in der Akte, die uns vorgelegen hat zur Recherche. Und es wird ein zünftiges Fest gefeiert. Apropos zünftig, grundsätzlich ist Maximilian Schneider quasi ab dem Zeitpunkt, wo er in Augsburg ankommt, im Dauerrausch. Also er lässt sich's wirklich gut gehen, er verprasst das Geld, er macht richtig einen drauf. Er sagt, er wollte eben einfach nochmal seine letzten Stunden genießen. Diese Verlobung, und da finde ich, merkt man schon auch, was das für ein betrügerischer Charakter ist, ist natürlich nur ein Vorwand. Er hatte, und das sagt er auch ganz offen im Protokoll, nie vor, diese Frau wirklich zu heiraten. Er hat dieser Frau von Anfang an nur Lügen erzählt, dass er ein Beamter sei, dass er Mordsgeld verdienen würde, dass er auch diese Reise, die er dann in den Landkreis Cham unternehmen muss, als Dienstreise macht. Im Endeffekt muss er ja dorthin, weil er sich beim Amtsgericht melden muss, damit er nicht wieder in den Knast muss. Also er baut da eine Kulisse auf vor dieser Frau und würde sogar so weit gehen, die vielleicht sogar trotzdem zu heiraten und dann halt 2-3 Tage später zu verschwinden. Also er lässt sich da nochmal richtig gut gehen, er lässt richtig die Sau raus. Und genau da findet ihn dann die Polizei ja auch. Die nimmt ihn in diesem Wirtshaus während der Verlobungsfeier im Bayerischen Löwen fest, bringt ihn aufs Polizeirevier und da sind wir jetzt quasi wieder beim Ausgangspunkt. Da gibt er dann das Ganze zu Protokoll.
Wenn man das so alles hört, dann merkt man, dass man es mit einer komplett verkorksten Person zu tun hat, die irgendwie ohne genaues Ziel vorgegangen ist. Also mal will er über die Grenze, mal will er heiraten, dann will er aus Rache gehandelt haben, dann nimmt er aber doch alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Jetzt sitzt er da vor der Polizei und heult sich aus sozusagen. Gibt es Hinweise darauf, was ihn zu so einem Menschen gemacht hat? Was war der Auslöser oder gab es ein Schlüsselerlebnis? Warum ist er so geworden? Und was waren seine Vorstrafen? Weil er war ja bekannt als Straftäter in der Gegend.
Ja, also wie wir schon gesagt haben, er wird am 17. Juli 1910 geboren und er wird in diesem Ort geboren, an dem er später diese Tat begehen wird. Er ist der Sohn eines Landwirtsehepaars, das haben wir auch schon gehört. Er hat viele ältere und auch jüngere Geschwister, also er lebt eigentlich in einem funktionierenden Familienverbund. Es ist interessant, weil es ist sogar über seine Schulzeit noch einiges belegt. Er war von 1919 bis 1923 in der Volkshauptschule und bei Schulentlassung hat er ein Zeugnis bekommen und da steht eine Bemerkung drin und da wird er als diebisch, als Schönschauer und als sehr willig charakterisiert. Gleiches gibt es dann noch für die Fortbildungsschule, die er dann bis 1926 noch besucht und da steht bei seiner Entlassung drin, er ist ein versteckter, frecher, falscher Bursche und ein Schönschauer. Also er muss charakterlich schon früh Züge gezeigt haben, die auf jeden Fall auffällig waren. Aber es scheint am Beginn seines Lebens noch alles einigermaßen in geregelten Bahnen zu laufen. Zumindest besucht er ja die Schule, auch die weiterführende Schule. Da ist noch nichts wirklich gegen ihn zu sagen. Allerdings ist es so, dass sein Vater relativ früh stirbt und zwar schon 1922 an Darmkrebs. Da ist der Junge 12 Jahre alt und das scheint für ihn ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen zu sein, denn kurz darauf gerät er so ein bisschen aus der Tüte.
War das auch die Zeit, in der er seine Eltern da bestohlen hat? Er musste ja Geld stehlen für seinen Bruder.
Das sagt er zumindest. Ob das tatsächlich so war, weiß man nicht, denn sein Bruder, der ja dann natürlich auch bei der Polizei vernommen wird, leugnet das Ganze. Der sagt, der hat es von sich aus veranstaltet und ich habe da gar nichts initiiert. Ob das jetzt wieder nur eine Flunkerei von diesem notorischen Betrüger ist oder ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht, das ist nicht klar.
Das weiß man nicht, aber könnte sich zumindest daraus erklären, warum er so geworden ist. Wenn er dieses Geld gestohlen hat, seinen Eltern, hat er schlechtes Gewissen, gleich darauf stirbt der Vater. Da scheint einiges dann zusammengekommen zu sein.
Das stimmt und der Tod des Vaters ist gefühlt so ein Katalysator für alles, was jetzt dann kommt. Weil es gibt sogar mehrere Urteile gegen ihn, schon aus jüngster Jugend quasi. Ich glaube, das Einschneidendste würde ich mal ganz kurz zitieren. Das ist nämlich ein Urteil des Jugendschöffengerichts vom 13.01.1926. Da ist der Maximilian 15 Jahre alt. Da wird er wegen zwei Verbrechen der Brandstiftung, eines fortgesetzten Verbrechens der gewinnsüchtigen Privaturkundenfälschung in Tateinheit mit einem Vergehen des Betrugs, 8 Vergehen des vollendeten und 2 Vergehen des versuchten Betrugs verurteilt und zwar zu insgesamt 6 Jahren Gefängnis. Da ist der Bursch 15 Jahre alt, da muss der 6 Jahre ins Gefängnis.
Und diese Strafe hat er dann auch abgesessen oder er musste ja noch einen Teil abbüßen. Deswegen ist er ja zurück zu seinem Heimatort gekommen. Hängt das zusammen?
Das ist dann tatsächlich schon wieder eine andere Strafe, die da im Raum steht. Er ist diese 6 Jahre tatsächlich im Gefängnis und das Interessante ist, dass er da in diesem sehr geregelten Tagesablauf und in diesem sehr fordernden Umfeld und er muss da ja auch wirklich körperlich arbeiten während dieser Zeit, da scheint er gut zu funktionieren. Also in diesem ganz engen Korsett sind keine Vorfälle zu vermelden, wo er irgendwie nochmal sich was zu Schulden hätte kommen lassen, sondern er macht während dieser Zeit ja auch seine Ausbildung. Er ist ja dann gelernter Schreiner. Das passiert alles während dieser Zeit. Und als sie ihn entlassen, sind eigentlich alle frohen Mutes, weil sie sich denken, der hat sich so gut geführt, der kommt bestimmt nicht wieder zurück. Ja, Pustekuchen, das dauert nicht lang, da ist er wieder wegen Betrugs in Tateinheit mit Privaturkundenfälschung vor Gericht. Es ist auch so, dass er sich dann in dieser Zeit, ich meine, wir sprechen hier von einer Zeit, in der auch die Nazis immer mehr zutage treten. Es formieren sich SA und SS. Er ist dann auch Mitglied der SA zu dieser Zeit und selbst die bescheißt er. Also er schreckt da wirklich von nichts zurück. Er legt da wohl irgendwelche gefälschten Quittungen vor und er schwindelt vom SA-Sturm irgendwie 120 Reichsmark. Und nicht mal in diesen Strukturen, in diesen verbrecherischen Strukturen hält das lange aus. Selbst die wollen ihn nicht haben. Er wird dann aus der NSDAP sogar ausgeschlossen und wird dann immer wieder wegen Betrugs vor Gericht gezerrt. Mal wird er verurteilt, mal kann man es ihm nicht nachweisen. Aber dieses Betrügerische und dieses Lügnerische, das zieht sich durch seine gesamte Biografie.
Und seine Verwandten kennen ihn und als er an dem Abend kommt, wollen sie ihn nicht bei sich übernachten lassen.
Aber selbst das ist nicht gesagt, dass sie das tatsächlich zu ihm gesagt haben. Es kann auch sein, dass er einfach an diesem Tag, an diesem Vormittag erst zu ihnen kommt und wirklich gezielt zu ihnen geht, um sie zu töten, um an ihr Geld und an ihre Habseligkeiten zu kommen.
Also es könnte sein, dass die ganze Geschichte mit der Anfrage, mit der Übernachtung, mit dem Umherirren im Wald frei erfunden ist.
Genau, das könnte sein, denn es ist so, dass die Opfer, bevor sie getötet werden an diesem Sonntagvormittag, ja in der Kirche sind. Und da unterhalten sie sich, wie das halt am Dorf so ist, davor und danach mit den Leuten, mit denen sie gemeinsam im Gottesdienst sind. Und normalerweise, wenn da jemand zu Besuch ist, das ist was Besonderes in so einem monotonen, täglichen Landleben 1935 in einem Oberpfälzer Kaff. Da erzählt man davon, dass da jemand da war und da erzählt man davon, dass da jemand gekommen ist von außerhalb und das passiert eben nicht. Also verschiedene Zeugen schildern, dass die ganz normal waren, dass die wie immer waren. Das waren aber enge Freunde, die hätten doch mit Sicherheit erzählt, überleg einmal, da ist der wieder gekommen und dann hat der wieder Ärger verbreitet und so weiter. Nichts. Keinen Ton verliert da irgendwer drüber, dass es diese Begegnung am Vorabend überhaupt gab. Und deswegen ist die Polizei und das Gericht eigentlich davon überzeugt, dass es das gar nicht gab. Und auch dieses Rachemotiv stellen die von Anfang an in Frage und sagen, das ist einfach ein habgieriger Mensch. Das hat er mit seinen Betrugsversuchen schon hunderte Male bewiesen. Der wollte da Kohle rauspressen und dafür war ihm halt auch der Mord nicht schlimm genug. Wie schlimm dieses Kind tatsächlich auch in jungen Jahren schon war, ich finde, es belegt eine Zeugenaussage im Prozess, die die Mutter tätigt. Ich würde die einfach mal vorlesen, weil die ist so einschneidend. Da heißt es nämlich, Maximilian Schneider ist mein Kind. Was er mir sein Leben lang angetan hat, weiß nur ich allein. Das Schrecklichste hat er sich mit diesem Mord geleistet. Er hat damit seine ganzen Geschwister unglücklich gemacht und in Schande gebracht und die Unglücklichste neben ihm selbst bin ich. Keine Minute des Tages vergeht, wo ich nicht meine Gedanken bei seinen armen Opfern und bei ihm selbst habe. Ich mache meine Angaben nicht aus Wut, sondern übe nur Gerechtigkeit. In meinem Unglück als Mutter sage ich nur die Wahrheit. Meinen Sohn wird es den Kopf kosten und das ist gut für ihn, seine Mitmenschen und seine Geschwister. Er ist ein geborener Verbrecher. Ein Lump war er, ist er und bleibt er, solange er lebt. Meine übrigen 6 Kinder sind alle gute Menschen geworden, nur er ist aus der Art geschlagen, weil er eben als Verbrecher geboren ist und ein solcher nicht erzogen werden kann. Also wenn eine Mutter am Ende des Lebens ihres Sohnes so über ihn spricht, dann muss da einiges vorgefallen sein. Es gibt da auch so eine Episode, da beschreibt sie, wie der Maximilian Schneider eines Tages mit einer Waffe vor ihr steht und sie bedroht, dass sie ihm endlich Geld geben soll und endlich mit der Kohle rausrücken soll. Und wie sie dann im Nachthemd und barfuß aus dem Fenster springt, weil sie so Angst hat, dass ihr eigener Sohn sie erschießt. Er wiederum leugnet diese Episode. Es geht da immer zwischen den beiden hin und her. aber es war auf jeden Fall ein Klima der Angst und ja, der Angst.
Die Mutter lebt ja zu der Zeit noch, die hat das alles mitbekommen. Die hat mitbekommen, dass da gemordet wurde auf dem Hof und dass ihr Sohn jetzt auch festgenommen wurde.
Es sind ja auch ihre Verwandten, die da ermordet werden. Darum geht es ja auch, dass er immer sagt, die Mutter wäre von diesem Anwesen verscheucht worden, weil da die Tante irgendwelche Machenschaften betrieben hätte. Ist alles nicht so. Also er führt da irgendwelche Motive ins Feld, die es nie gegeben hat. Und nicht mal die Mutter, die hätte ja im Prozess auch sagen können, ja, da gab es Differenzen innerfamiliär. Aber selbst die sagt, das ist alles Quatsch, was der sagt. Das hat so nie stattgefunden.
Sie haben ihn, er hat es zugegeben. Das scheint zumindest mal klar zu sein, dass er der Täter ist. Und dann wird er nach Amberg verfrachtet, weil das zuständige Gericht ist. Und dort sitzt er in Untersuchungshaft, um auf den Prozess zu warten. Der Prozess wird dann in Amberg angesetzt.
Ja, der Prozess findet vor dem Landgericht in Amberg statt, und zwar am 6. Juni 1935. Das sind nur knapp 2 Monate nach der Tat. Und es ist auch spannend, weil dieser Prozess dauert genau einen Prozesstag lang. Dann ist die Schuld erwiesen und alle Zeugen gehört. Und dann gibt es eben das Urteil gegen den Maximilian Schneider. Was ich noch interessant finde in diesem Zusammenhang, ich meine, man hat es hier mit einem notorischen Betrüger zu tun und einer sehr unehrlichen Person von Kindesbeinen an. Da ist es natürlich auch interessant, mal ein psychologisches Gutachten zu hören. Und das gibt es tatsächlich. Da erstattet der Strafanstaltsarzt am 30. April 1935 einen Bericht und darin schreibt er, dass Maximilian Schneider über eine gute Intelligenz verfügt. Anzeichen einer Geisteskrankheit im klinischen Sinne konnten bei ihm nicht festgestellt werden. Es besteht kein Anlass, an seinen Angaben zu zweifeln, dass er die Tat mit vollem Bewusstsein und mit voller Überlegung begangen habe. Er beschreibt dann noch so ein bisschen diesen verkorksten Charakter. Er spricht davon einer erstaunlichen Gemütskälte. Er ist früh sozial entgleist. Maximilian Schneider ist moralisch haltlos. Er sagt dann auch, dass er sich eben unter dieser straffen Führung im Gefängnis gut gehalten zu haben scheint. Aber auf sich selbst gestellt geriet er dann immer wieder auf Abwege. Und vor allem, sobald sich wirtschaftliche Schwierigkeiten einstellten, aus seiner Natur heraus erscheint mir seine Tat verständlich, heißt es in diesem Gutachten, wenn auch keineswegs entschuldbar. Ich sehe keine Möglichkeit, ihm den Schutz des Paragraphen 51 zuzubilligen. Das würde bedeuten, dass er schuldunfähig ist oder vermindert schuldfähig, aber das gesteht ihm dieser Gutachter eben nicht zu. Dafür gibt es keine Grundlage. Ja, und damit wird er verurteilt, und zwar zum Tode. Und das Ganze wird dann auch in Amberg vollstreckt. Er sitzt dann weiterhin in der Fronfeste, in der sogenannten Todeszelle und wartet dort auf seine Hinrichtung, die dann Johann Reichert vollziehen wird. Und auch das ist anhand von einigen Unterlagen belegt.
Und es wird die letzte Hinrichtung sein, die mit dem Fallbeil in Amberg im Gefängnis an der Fronfeste vollzogen wird. Und dazu muss, wie gesagt, der Johann Reichert anreisen. Der ist für ganz Bayern zuständig, der zuständige Scharfrichter. Und der kommt wie immer üblich ein paar Tage vorher, um sich mit dem Fall vertraut zu machen und die Vorbereitungen zu treffen.
Genau, und unter anderem ist ein Ablaufprotokoll in den Prozessakten, in dem die Fallschwertmaschine getestet wird. Das bedeutet, das Ganze wird aufgebaut. Das haben wir auch schon in einer vorherigen Folge beschrieben, wie diese Abläufe sind. Aber da wird dann dieses Fallbeil auf seine Funktion überprüft und es muss alles einwandfrei funktionieren. Und dass dem so ist, das wird dann dem Staatsanwalt berichtet und dann wird offiziell der Hinrichtungstermin quasi auch dem Delinquenten mitgeteilt. Und das ist meistens tatsächlich nur 24 Stunden, bevor das Ganze auch stattfindet. Die Delinquenten haben dann meistens noch die Möglichkeit, sich 24 Stunden Gnadenfrist auszubedingen. Und dann wird dieses Urteil tatsächlich auch vollzogen.
Und in den Unterlagen dieses Falles im Staatsarchiv gibt es eben auch ein Protokoll dieser Hinrichtung. Es ist, glaube ich, auch mehrere Seiten lang, 3 oder 4. Und da ist mit Maschinenschrift festgehalten, wie genau diese Hinrichtung vonstatten ging. Es ist quasi jede Minute, jeder Schritt protokolliert. Und ich glaube, das ist auch ein einzigartiges Dokument, weil in dieser Dichte gibt es das fast zu keinem anderen Fall.
Ja, genau. Und dieses Dokument war tatsächlich auch in Folge 1 die Grundlage dafür, wie wir diesen Ablauf dieser Hinrichtungen schildern konnten, weil da eben so detailliert drin steht, wer da anwesend sein muss, welche Abläufe da stattfinden, was genau aufgebaut sein muss, was danach stattfindet. Das war alles die Grundlage für diese Schilderung in der ersten Folge.
Und neben diesem Protokoll der Hinrichtung waren auch noch andere Unterlagen in den Akten und da stechen besonders Briefe hervor. Briefe, die an ihn gegangen sind, aber die er auch selber geschrieben hat.
Also ganz besonders einschneidend ist tatsächlich ein Brief vom 11. August 1935. Da schreibt er quasi aus der Haft an das katholische Pfarramt in seinem Geburtsort und bittet da, Zitat, die hohen Herren um Vergebung. Und da sieht man wieder, dass dieser 24-jährige junge Mann eigentlich unglaublich sprachgewandt ist und unglaublich intelligent gewesen sein muss, weil er da wirklich Zeilen von sich gibt, die ich sehr eindrücklich finde. Und es ist halt auch ein unschätzbar wertvolles Dokument, einfach um zu sehen, wie geht's jemanden, der in der Todeszelle sitzt und der kurz vor seiner Hinrichtung steht. Und da gibt's jetzt einen kleinen Eindruck davon. Er schreibt da nämlich: In der tiefsten Erkenntnis und in der bittersten Selbstanklage über mein verfehltes Leben einerseits, andererseits im Hinblick auf den nahe vor mir stehenden Tod, möchte ich an Sie als Ihr ehemaliges Pfarrkind noch einen Brief richten. Ich habe den Tod vor Augen. In einer solchen Lage spricht das Herz eine andere Sprache. Es ist die Sprache der Selbsterkenntnis und der Wirklichkeit. Da gibt es kein Verstellen, kein sich was vormachen. Nichts gibt es mehr. Was das Leben einem bieten kann, ich weiß es, habe das Leben nach allen Seiten kennengelernt. Ich wollte, ich dürfte noch einmal von vorne anfangen. Vor allem wäre es meine heilige Pflicht, die Lehren der Kirche zu beherzigen und den Priestern stets mit aller Ehrerbietung und Dankbarkeit zu begegnen. Endlich möchte ich Sie, als Ihr ehemaliges Pfarrkind, um Verzeihung für meine himmelschreienden Sünden bitten. Als Schlussgedanken will ich noch anfügen, dass ich die gegen mich ausgesprochene Strafe gerne auf mich nehme, habe es daher abgelehnt, ein Gnadengesuch zu machen. Ich will dem Herrgott mein Leben als Sühne und Buße anbieten und ich weiß, dieses Opfer wird angenommen. Gerne gehe ich den Weg von meiner Zelle zur Richtstätte, weiß ich doch, mein verstorbener Vater wartet auf mich und wir sehen uns alle wieder. Nun gibt es keine Trennung mehr. Und in der Nacht vor der Hinrichtung fügt er dann diesen Brief noch etwas an. Und das ist wirklich wie im Film, wie man sich's vorstellt, in die Ecke dieses Briefes gekritzelt. Da steht nämlich: Vor einigen Minuten wurde mir die Vollstreckung des Todesurteils bekannt gegeben. Ich bin nach wie vor meiner Herr. Es ist mir meine Todesstunde die schönste Stunde. Verzeihen Sie mir und beten Sie für mich. Das Urteil wird morgen früh um 6 Uhr vollstreckt und nun leben Sie wohl.
Hört sich alles recht fromm an, was er da schreibt. Und er schreibt ja ans Pfarramt in seiner Heimat, da im Landkreis Cham. Er hat aber auch Briefkontakt zu anderen Geistlichen unterhalten, nämlich zum Stadtpfarrer in Amberg.
Ja, nicht nur Briefkontakt, sondern tatsächlich sind diese Geistlichen ja auch für seine Seelsorge zu ihm in die Zelle gekommen. Das ist so ein übliches Vorgehen, dass wenn die Gefangenen das möchten, kriegen sie da Besuch von Geistlichen und können da nochmal Buße tun, können sich nochmal besinnen. Und tatsächlich scheint er in dieser Zeit in der Untersuchungshaft, in der Fronfeste, wie eine religiöse Wandlung vollzogen zu haben. Das ist ja jetzt nicht der einzige Kandidat, bei dem das der Fall ist. Das hört man ja gar nicht selten, dass schwerste Verbrecher, die dann in Haft kommen, irgendwie über die Bibel oder über die Beschäftigung mit der Religion da irgendeinen Weg finden, auch mit sich selbst und ihren Taten wahrscheinlich umzugehen und da der ein oder andere sogar sich zum Priester ausbilden lässt, zumindest in den USA oder so ist das möglich. Und er erlebt eben diese spirituelle Wandlung auch im Gefängnis. Wie nachhaltig die war, kann man natürlich nicht abschätzen. Aber wenn es ihm Ruhe und Frieden vor seinem Tod gebracht hat, dann ist das ja für ihn vielleicht auch eine gute Sache gewesen. Er hatte auf jeden Fall geistlichen Beistand und er nimmt diesen auch gerne an. Und er schreibt da verschiedenen Personen, zum Beispiel auch einer anderen Tante oder seiner Mutter aus der Haft. Er will auf jeden Fall Versöhnung. Er entschuldigt sich bei vielen Personen für sein Verhalten, für sein Fehlverhalten. Und er hofft einfach darauf, dass es ein Wiedersehen mit seinem verstorbenen Vater gibt und dass er da in Ruhe sterben kann und Eingang ins Himmelreich quasi findet, dafür, dass er jetzt nochmal Abbitte geleistet hat. Und es muss wohl auch so gewesen sein, dass diese Geistlichen aus der Stadtpfarrkirche in Amberg diesen religiösen Wandel ernst genommen haben, denn sie setzen sich nochmal recht für ihn ein. Also zum Beispiel ist es so, dass vor seiner Hinrichtung nur einer mit zu ihm in die Zelle da von zwei Geistlichen, die ihn da am Schluss relativ intensiv betreut haben, und die schreien da Zeter und Mordio, bis sie endlich beide zu ihm vorgelassen werden. Und auch im Nachgang ist quasi da noch eine kleine Episode, bei der sich tatsächlich die Geistlichen auf seine Seite stellen und sogar gegen das jetzt schon intakte Nazi-Regime vorgehen.
Da gibt es also einen Briefwechsel zwischen dem Amberger Stadtpfarrer, der ja in Amberg eine hoch angesehene Person war, und dem obersten Staatsanwalt in Amberg, der ja nicht minder hoch angesehen war in Amberg. Und die beiden Herren haben sich jetzt über die Vollstreckung des Todesurteils da gegenseitig angefädet. Ich glaube, da ging es um Geheimhaltung.
Genau, wir befinden uns ja 1935 dann schon in einer Zeit, in der diese Todesurteile lange Zeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollstreckt werden. Das bedeutet auch, dass die Menschen erst im Nachgang davon erfahren sollen, dass diese Menschen hingerichtet worden sind. Jetzt ist es aber so, dass sich eben dieser Pfarrer in einer Klasse, die er unterrichtet, also in der Schule, dafür ausspricht, dass die Kinder für den Delinquenten beten sollen, der demnächst hingerichtet werden soll. Und das passt jetzt den Nazi-Größen in Amberg quasi gar nicht. Es ist ja nicht mal so, dass nur der Oberstaatsanwalt da beteiligt ist, sondern der wiederum ist ja immer verpflichtet, das dann auch ans Justizministerium des Reiches weiterzugeben. Also das geht dann gleich in ganz hohe Ränge. Und das muss man diesem Pfarrer wirklich hoch anrechnen, dass der da den Schneid hat, sich da aufzulehnen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass er da zum Streiten anfängt, weil er sagt, es wird ja wohl noch möglich sein, dass man hier die Kinder zum Beten animiert. Ich habe ja nur gesagt, dass sie für die anstehende Hinrichtung und für den Delinquenten beten sollen. Ich habe ihnen ja nicht das Datum und die Uhrzeit der Hinrichtung verkündet, also habe ich es auch nicht in die Öffentlichkeit getragen. Und dann gibt es da eine Diskussion mit dem Staatsanwalt, dass das gegen die Geheimhaltung spräche, und der Pfarrer wird da gerügt und der bleibt da bis zum Letzten dabei, dass er das als vollkommen legitim ansieht, dass da Gebete gesprochen werden. Und dass er sich das auch nicht nehmen lassen will und dass sie ihn lieber seines Amtes entheben lassen sollen, bevor er da aufhört, seine Schäfchen quasi zu betreuen.
Und durch die Akten wird eben auch klar, was außenrum um so einen Prozess der Hinrichtung alles geschehen ist. Da waren zum einen die Briefe, die er geschrieben hat, die Briefe, die er bekommen hat, die Gespräche mit den Geistlichen. Andererseits hat sich aber auch die Justiz mit dem Drumherum beschäftigt. Und da gibt es auch noch einen interessanten Brief, der sich dann mit der Leiche des Hingerichteten schon vorab beschäftigt.
Also da gibt es rund um diese Hinrichtung ganz verschiedene interessante Dokumente noch. Wir müssen dann auch noch auf ein anderes zu sprechen kommen. Aber was du meinst, ist tatsächlich dieses Schreiben vom Oberstaatsanwalt, der die Anatomie der Universität über diese anstehende Hinrichtung informiert. Das haben wir ja auch schon am Rande in Folge 1 besprochen, dass diese Hingerichteten ja auch bestattet werden müssen, beziehungsweise da auch die Forschung ihr Interesse an diesen Hingerichteten anmelden kann für anatomische Zwecke. Und jetzt ist es so, dass eben der Oberstaatsanwalt da an den Leiter des Hirnpathologischen Instituts der Deutschen Forschungsanstalt für Psychiatrie in München schreibt, nämlich am 2. August 1935, ihm die Hinrichtung ankündigt und ihn fragt, ob er Interesse an dem Gehirn des Delinquenten hat. Und die Antwort ist, dass diesmal besonderes Interesse an der Konservierung des ganzen Kopfes bestehen würde. Also das Institut erhebt quasi Anspruch auf das, Zitat, anfallende Hirn. Wer aber jetzt noch dazwischengrätschen kann, das sind die Verwandten, die natürlich Anspruch darauf haben, den Leichnam einer kirchlichen Bestattung zuzuführen. Und obwohl es zwischen dem Maximilian Schneider und seiner Mutter so große Differenzen gab, hat er es wohl geschafft, sie aus der Haft heraus tatsächlich noch für sich zu gewinnen. Und auch der Kontakt zwischen der Mutter und den Pfarrern endet wohl damit, dass die Mutter beantragt, dass die Leiche für eine kirchliche Bestattung freigegeben werden soll. Und da haben immer die Verwandten und quasi die religiösen Praktiken Vorrang vor dieser Forschung. Das bedeutet, der Maximilian Schneider wird in aller Stille auf einem katholischen Friedhof bestattet. Und dieses andere Dokument, was in Bezug auf die Hinrichtung noch spannend ist, ist die Abrechnung des Scharfrichters. Denn das ist ja auch Thema in unserer Serie. Es geht ja auch darum, dass die Henker in dieser Zeit zwar immer noch am Rande der Gesellschaft standen und mit Vorsicht genossen wurden, aber tatsächlich verdienen die ein Beamtengehalt und haben ja auch einen hohen Rang. Dieses Dokument ist deswegen auch sehr interessant, weil es genau festhält, ab wo die Tätigkeit quasi beginnt. Also Johann Reichert ganz konkret startet in München. Er ist 2 Tage vorher schon unterwegs. Er reicht dann quasi Spesen ein für Fahrtkosten und für Übernachtungen. Er muss 2 Gehilfen bezahlen, die bekommen dann einen bestimmten Tagessatz. Er rechnet sogar Straßenbahnfahrten innerhalb von München bis zum Bahnhof ab. Ein ganz besonders eindrücklicher Punkt ist auch, dass er 1 Liter Petroleum zur Reinigung der Fallschwertmaschine abrechnet. Und insgesamt kommt er dann auf einen Betrag, der umgerechnet um die 1.500 Euro ausmachen würde. Das sind 3 Arbeitstage und 2 Gehilfen, die er davon noch bezahlen muss. Was man dann auch nicht vergessen darf, ist, dass Bericht rausgeht an alle Medien. Da wird quasi eine Mitteilung des Ministeriums veröffentlicht, in der steht, dass der Raubmörder Maximilian Schneider am so und so vielten in Amberg hingerichtet wurde. Da wird kurz die Tat beschrieben und dann wird das in allen möglichen Zeitungen publiziert. Und während der Recherche sind wir tatsächlich auch auf diese Einträge bzw. kurzen Mitteilungen in den einschlägigen Zeitungen gestoßen, wo eben genau das beschrieben wird, was wir jetzt in aller Breite erzählt haben, nämlich, dass dieser Raubmord stattgefunden hat, dass da 3 Personen zu Tode gekommen sind und dass der Mörder dafür in Amberg in der Fronfeste hingerichtet wurde. Aber um das Ganze jetzt nicht gar so bürokratisch zu beenden, sondern weil es ja hier auch immer tatsächlich um Lebensschicksale geht und wir in diesem Fall diese besonderen Dokumente, also diese Gedanken des Täters in seiner Zelle dokumentiert haben, will ich heute mal mit einem Zitat enden, das er wirklich als allerletztes hinterlassen hat. Und zwar schreibt er da wieder einen Brief an seinen Seelsorger und ganz unten steht: Mein lieber seelsorglicher Freund, es ist endlich soweit. Meine Bitte wäre an Sie noch, beten Sie für mich. Ihr dankbarer Maximilian Schneider. In der nächsten Folge geht es um das Ende der Todesstrafe in Bayern und Deutschland. Davor sprechen wir über den Erben von Franz Xaver Reichert, Johann Reichert, der als Scharfrichter der Nazis in die Geschichte eingegangen ist. Außerdem schauen wir uns an, was aus der Fronfeste, dem Untersuchungsgefängnis und der letzten Hinrichtungsstätte in Amberg wurde. Mehr dazu in Folge 6 unseres Crime Daheim Specials, der Scharfrichter von Amberg. Weitere Informationen und Bildmaterial zu den Folgen findet ihr auf www.onetz.de und auf den Social-Media-Kanälen von Oberpfalz Medien.